Ihr Katzenkritischen Film Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und zwar mit einer Folge aus Venedig. Aber nicht ich bin da, sondern Yannick Neulting macht für uns von da dankbarerweise. Ich freue mich wirklich mega darüber, dass wir endlich wieder Festivalberichterstattung machen können. Zwei Folgen. Eine hören wir jetzt zusammen mit Jenny Jacke und dann nochmal nächste Woche so eine kleine Rückblicksfolge. Ich wollte noch zwei Sachen vorher erwähnen. Einmal macht die Filmuni Babelsberg-Konrad-Wolf eine Studie zu Letterboxd, also dieser Film-Tracking-Seite, die ihr alle kennt und wahrscheinlich auch fast alle benutzt. Wenn ihr Letterboxd benutzt, dann klickt doch gerne mal auf den Link unten bei uns in den Shownotes, dann könnt ihr da so einen Fragebogen ausfüllen und dann wird das irgendwie wissenschaftlich verarbeitet oder so und dann erfahren wir alle irgendwann mehr über diese mysteriöse Website. Und zweitens, damit sowas möglich ist wie diese Festival-Berichterstattung, könnt ihr Katz finanziell unterstützen. Dann bekommt ihr jeden Sonntag außerdem eine extra Folge Katz. Diesen Sonntag sprechen wir über 3000 Years of Longing und nächsten Sonntag bewegen sich Christoph Dovitsch und ich auch nach Venedig, denn wir besprechen den Klassiker Wenn die Gondeln Trauer tragen, aka Don't Look Now. Ja, steadyhq.com/cuts ist die Adresse. Findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, es ist eine große Ehre für mich. Hören wir Yannick und Jenny aus Venedig. Viel Spaß.
Willkommen bei Cuts, dem kritischen Filmpodcast aus Venedig. Heute mit Jenny Jacke.
Hallo.
Und mein Name ist Yannick Neulting. Hallo, guten Tag. Ja, es sind die 79. Filmfestspiele Venedig. Wir sitzen hier im Unterholz von Venedig. Wir haben uns in eine wunderschöne Gartenhecke im Park zurückgezogen. Es ist das erste Jahr ohne Corona, in Anführungszeichen. Natürlich gibt es noch Corona, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es doch wesentlich entspannter, finde ich. Es gibt keine Auflagen mehr in diesem Jahr so wirklich. Es wird Maske tragen, nur noch empfohlen im Kinosaal. Also das ist das, was einem zuerst aufgefallen ist, wenn man hergekommen ist. Aber Jenny, wie empfindest du das? Wie findest du das Festival bislang?
Also ich habe mich natürlich gefreut, weil ich war das letzte Mal 2019 hier und konnte wegen Corona und anderen Umständen nicht hierher fahren und war deswegen gespannt, was sich so in der Zeit überhaupt verändert hat am Prozedere und so weiter. Und muss sagen, dass es mir bisher eigentlich recht gut gefällt, abgesehen von so organisatorischen Schwachstellen, die es gerade am Anfang gab mit dem Ticketsystem. Aber da habe ich immer das Gefühl, ja, ich bin eine Kritikerin und ich nörgle und warum soll ich mich überhaupt darüber beschweren? Und die Filme, über die kann man ja auch reden, die sind bisher eigentlich überraschend gut.
Genau, darüber reden wir gleich drüber. Ich finde auch, also bei der Ticketbuchung muss ich sagen, ich habe das am Anfang gar nicht so stressig empfunden, weil das bei mir am ersten Tag kurioserweise funktioniert hat. Also ich kam so nach 10 Minuten in dieses System rein.
Du warst der Einzige.
Wahrscheinlich war ich der Einzige, so gefühlt ja. Und bei mir hat das alles funktioniert. Und dann am zweiten und dritten Tag wurde das alles behoben. Man kann dieses Jahr also gleich alle Tickets für einen Tag gesammelt buchen. Nicht mehr wie letztes Jahr, dass man sich immer wieder am Tag einloggen muss, genau zu der Zeit, an der der Film dann 2 Tage später laufen wird, was super stressig war, weil man den ganzen Tag dieses Buchungsprozedere noch im Hinterkopf behalten musste. Das fällt dieses Jahr weg, deshalb, ich finde es bislang sehr entspannt. Der Schlafmangel setzt langsam ein, aber hält sich auch noch in Grenzen. Das wird sich vielleicht ändern in den nächsten Tagen. Und ansonsten, ja, du sagst es schon, die Filmauswahl finde ich auch sehr gelungen dieses Jahr. Ich finde, das Kuriose bei diesem Festival ist, was ich so eben von der Berlinale zum Beispiel natürlich nicht kenne, diese Fülle an prominenten Namen einfach, also wie verrückt das ist. Man sieht irgendwie am selben Tag den neuen Lars von Trier, dann geht's mit Iñárritu weiter, dann kommt am nächsten Tag der neue Darren Aronofsky und so geht es immer weiter. Noah Baumbach gleich am ersten Tag. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, bekommt das dadurch halt so einen Konsumcharakter, der zu diesem Auratisierungsgedanke vielleicht von so einem Festival widerspricht. Also ich fand das auch gerade, wir kommen jetzt im Moment aus dem neuen Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, und ich saß da so drin und dachte, ja gut, jetzt kommt halt der neue Martin McDonagh. Also da ist überhaupt keine, das löst überhaupt nichts mehr aus in einem so nach 1-2 Tagen. Oder wie geht's dir damit?
Also ich kann das prinzipiell nachvollziehen, auch weil das Programm von Venedig dieses Jahr fast schon Cannes-Niveau hat. Wären da nicht die vielen Italiener und die wenigen Franzosen, würde ich sagen. Außer vielleicht die Nebensektion, also oder die Parallelsektion. Da finde ich Cannes immer noch besser als diese Mandela-Kritik und die Directors Fortnite, Consent de la Realisateur. Da ist, kommt Venedig für mich mit den Parallelsektionen nicht heran. Aber ja, ich kann das nachvollziehen, weil hier ist ja jeden Tag, jeden Tag ein, zwei, drei große Namen irgendwie vertreten und dann wird das so normal. Einerseits kann das sehr positiv sein, weil das sie so auch so ein bisschen von ihrem Sockel holt. Ne, ich sehe jetzt nicht den nächsten Inarritu, sondern ja, ich sehe jetzt irgendwie die 11-Uhr-Vorstellung und dann kommt der nächste große Name und. Es hat aber auch so ein bisschen Fließbandcharakter, der jetzt vielleicht nicht ideal ist. Also ich habe so ein bisschen bei diesem Festival das Problem gehabt, mich auf irgendwas zu freuen, weil das alles einfach nur so große Namen waren und gab aber auch ein paar gute Filme zwischendurch.
Ja, wie wählst du es überhaupt aus? Also du bist für Moviepilot hier, schreibst noch für die Seite. Wie wählst du dein Programm quasi aus? Also sind es dann wirklich so einfach nur die großen Namen, die einen ziehen? Also ich merke das bei mir zum Beispiel so. Für mich ist oftmals gar keine andere Option. So natürlich gehe ich zu diesem Zeitpunkt in den Aronofsky, dann gibt es Martin McDonagh. Also ich merke auch, wie ich teilweise gar nicht mehr schaue. Was läuft da überhaupt sonst noch? Wie ist das bei dir?
Also ich mache so einen Mix aus drei verschiedenen Kriterien, die da eine Rolle spielen. Das erste ist, welches sind die Filme, die man einfach gesehen haben muss, die das große Festival ausmachen, weil es eben die großen Namen sind. Da wäre jetzt diesmal zum Beispiel jemand wie Inarritu dabei, den ich nicht persönlich mag als Filmemacher, der jetzt auch mit diesem Film zum Beispiel nicht unbedingt quasi in unsere Zielgruppe hineinschießt. Aber den muss ich natürlich gesehen haben, weil es der neue Inarritu. Das zweite ist, welche Filme interessieren eigentlich unsere Zielgruppe? Weil da sind dann auch so Sachen dabei, die in Nebensektionen laufen, Genreansatz vielleicht haben, Horror, Geister, was weiß ich, Thriller, alles Mögliche kann das sein. Was könnte interessant sein so für das Publikum von Moviepilot oder Leute, die wir vielleicht anlocken wollen, dass sie bald zum Publikum von Moviepilot gehören? Und das dritte sind einfach Sachen, die ich interessant finde. Deswegen gucke ich mir auch diesen, ich glaube, 3-, 4-, 5-, 6-stündigen Tronk, wie auch immer ausgesprochen.
Lorraine, ja.
Genau,
irgendwie so.
Da denke ich nicht sicher, dass ich darüber schreiben werde, aber ich will den natürlich sehen, der klingt interessant.
Ja, also diese Zielgruppenbestimmung finde ich sowieso immer sehr, also sehr kompliziert auch bei so Festivals, weil natürlich, man lebt doch in so einer Blase und man weiß natürlich, was hier irgendwie passiert, was hier laufen wird, aber die Außenwelt interessiert sich ja gefühlt auch oftmals nicht so wirklich dafür. Also ich schreibe hier unter anderem für digitalfernsehen.de, also da ist natürlich aus, ja, zweifellos, dass ich da diese Netflix-Filme einfach bespreche, ganz einfach, weil da die Auswertung dann eine Rolle spielt. Manche werden wir jetzt schon in kurzer Zeit sehen können, also zum Beispiel Athena wird schon in 2 Wochen bei Netflix zu sehen sein, Blond wird dann auch schon erscheinen, der Marilyn Monroe-Film, Bardo dann auch in den nächsten Monaten, da können wir ja vielleicht gleich mal bleiben, also du hast schon erwähnt, ist der neue Film von Alejandro González Iñárritu nach The Revenant, der 2015 rauskam oder so ähnlich, also es sind schon 7 Jahre inzwischen wieder vergangen und der hat jetzt so einen, ja, semi-autobiografischen Essay-Film fast schon gedreht, also es ist die Geschichte eines Journalisten und Dokumentarfilmemachers, Silverio heißt er, der mit seiner Familie in die USA, von Mexiko in die USA übergesiedelt ist und wir sehen eigentlich so einen Mix aus Stationen seines Lebens, wir haben surreale Traumsequenzen, zwischendurch versucht er dann immer noch die Geschichte des Landes Mexiko zu erzählen, deren Beziehungen zu den USA und das wird auch schon gleich in den ersten paar Minuten alles über einem ausgegossen. Ich kann für meinen Teil sagen, ich fand den furchtbar ermüdend, aber wirklich schon nach kurzer Zeit und der Film geht 3 Stunden, also man wird in diesen 3 Stunden, muss man sich vorstellen, eigentlich durchweg mit Sprüngen beballert, das geht hin und her, ich habe schon erwähnt, es gibt diese surrealen Einschübe, diesen magischen Realismus, den er einbaut, also wenn sich auf einmal Räume verwandeln, mit Wasser geflutet werden, dann sind auf einmal, fallen alle Menschen auf der Straße rum, da gibt es so eine apokalyptische Szene plötzlich und das passiert ja wirklich im Minutentakt, also das geht Schlag auf Schlag und man sitzt irgendwann da und denkt sich, was will er eigentlich erzählen, weil ich finde, im Kern lauert da so eine intime Migrationsgeschichte, so ein Familiendrama, auch eine Tragödie, die in der Familie passiert ist, das baut er da so ein und ich denke mir, warum konzentriert er sich nicht darauf? Also warum muss dann noch dieser ganze andere Wust da mit reinkommen, der so als Technikdemonstration gefühlt vorkommt? Aber sag du gerne, wie hast du das empfunden?
Also ich finde, du sprichst dir schon einen ganz wichtigen Punkt an. Warum zum Teufel macht er das so, wie er das macht? Und das habe ich mich auch irgendwann gefragt. Ich muss sagen, ich war nicht von Anfang an gelangweilt oder so, sondern ich war, ich hatte null Erwartungen an diesen Film und war dann irgendwie doch schnell recht neugierig, schon allein, weil der Film mit einem recht übertrieben satirischen Ton beginnt, den ich jetzt nicht mit Inarritu jetzt verbunden hätte. Und ich glaube, man hört den Jubel von Fans und von Harry Styles im Hintergrund. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, warum? Und das ist ja immer eine Frage, die man sich bei Filmen stellt. Aber ich muss sagen, ich fand es dann überraschend spannend zu beobachten, wie er all diese Symbole und Gedankengebäude aufgefahren hat, um letztendlich so an das Fragilste seines Lebens heranzutasten. Und das hat mir irgendwie einen Zugang zu Iñárritu nach all den Jahren irgendwie auch ein bisschen eröffnet, weil ich glaube, der einzige Film, den ich von ihm mag, ist Amores Perros. Das ist schon eine Weile her, der auch etwas einfacher war als alles, was danach kam. Und bei Bardo hatte ich das Gefühl, dass man hier wirklich jemanden bei der Therapie zuschaut, seiner eigenen Komplexe, die unaufgelöst sind bis zum Ende. Das hat den Film für mich auch sehr interessant gemacht, dass es keine einfachen Lösungen gibt, keine Antworten auf die Fragen, die ihn herumtreiben. Und dann schaut man eben diesem Filmemacher zu, wie er sich an sich selbst abarbeitet und alle diese Distanzmechanismen aufbaut und die aber immer in sich zusammenklappen, weil er immer wieder zum nächsten dann weiter hasten muss. Und das war dann für mich doch sehr, manchmal fast schon berührend. Also ich bin jetzt keine große Verfechterin dieses Films, aber es hat mich überraschend berührt. Viel mehr als diese fast schon perfekten Konstrukte, die er in insbesondere sowas wie Birdman aufgebaut hat, der dem hier ja von der Machart schon sehr ähnelt.
Ich mag halt Iñárritu wirklich, wenn er in so einer reinen Performance aufgeht. Deshalb mag ich sogar The Revenant. Also viele hassen den ja abgrundtief und sagen, das ist so ein bisschen ja Wildnis-Erlebnispark und Terrence Malick kombiniert. Es stimmt auch, man kann das gar nicht bestreiten. Aber ich finde, da kommt halt diese Technik einfach gut zusammen. Also wenn es wirklich nur darum geht, so eine Wucht von Natur, von Schmerz, von Empfindungen irgendwie in Bilder zu packen, die überwältigend sein sollen. Da hat es für mich funktioniert. Aber hier ist das Problem, du sagst schon, es ist so ein Abarbeiten an der Persönlichkeit, wo ich nur auch wieder auf meinen Punkt zurückkommen würde. Es ist eigentlich eine total intime Sache, die da erzählt wird, die da ausgebreitet wird. Man weiß natürlich nicht, was ist davon jetzt wirklich autobiografisch und was nicht. Aber mich stört das, dass er hier so total mit dieser überbordenden Technik dagegen arbeitet. Also da ist wirklich jedes kleine Zimmerchen, in dem das spielt, egal ob sie im Bett liegen oder ob sie das Wohnzimmer durchstreifen, ist immer in so ein Panorama aufgeblasen und die Kamera gleitet irgendwie und überschlägt sich und wirbelt da durch die Räume. Es kommt niemals bei sich angefühlt. Das hat mich so gestört. Und dann gibt es da noch, also er verwebt da Jenseitsreisen sogar noch in diesem Film. Und dann frage ich mich aber, dann geht doch halt in vollen Terrence Malick-Modus. Also dann macht doch wirklich so einen richtigen Essay-Film, wo sich dann komplett in so einen Gedankenstrom auflöst. Aber er versucht immer wieder zu diesen Kernpunkten und zu den Emotionalitäten zurückzukommen, die aber für mich von dieser ganzen Technik, die imposant anzusehen ist, zweifellos, aber total überlagert werden. Also das war so der Eindruck, den ich da draus mitgenommen habe. Wir können vielleicht nochmal an den Anfang des Festivals springen. Wir sind jetzt so mittendrin eingestiegen. Eröffnet wurde das Festival mit dem neuen Noah Baumbach-Film White Noise, eine Romanverfilmung nach Don DeLillo. Adam Driver und Greta Gerwig spielen so ein ja schräges Patchwork-Familien-Ehepaar, die sich so in ihrer Konsumwelt eingerichtet haben. Die Kinder studieren irgendwelche Beipackzettel und am Abend gibt es dann Schlauermeier-Gespräch am Küchentisch. Bis dann eines Tages ein Unfall passiert. Es explodiert ein Tanklaster in der Nähe, so eine giftige Flüssigkeit tritt aus, es bildet sich eine giftige Gaswolke und dann ist es im Kern die Konfrontation mit dem Tod, die da verhandelt wird. Du hast auch gesagt, du hast den Roman gelesen. Ich habe den auch erst kurz vorm Festival gelesen. Wie fandest du das denn umgesetzt?
Also ich muss sagen, ich versuche sonst nicht, die Romane vorher zu lesen. Und diesmal habe ich auch schon wieder ein bisschen gemerkt, warum. Ich versuche die sonst eher hinterher zu lesen, weil ich dann zuschaue, wie die Adaption funktioniert. Und hier muss ich sagen, war ich doch sehr beeindruckt, weil ich den Roman erst am Wochenende gelesen habe, wie sie diesen doch recht komplexen Stoff quasi vereinfacht, verdichtet und auch spannungstechnisch ein bisschen geradliniger gemacht haben, indem sie bestimmte Sachen, die erst spät im Buch kommen, sehr viel früher eingebunden haben. Aber einmal abgesehen davon war ich positiv überrascht von White Noise. Ich hatte das Gefühl, dass in dem Film sehr gut die Sprachkraft und auch die Sprachmelodie und das Schlendernde von Don DeLillos Dialogen, also dieses ständige, wir laufen im Hörsaal auf und ab und spinnen unsere wildesten Theorien über Autounfälle, Elvis und Hitler, so zusammen findet mit der Inszenierung dieser doch sehr überzeichneten, ebenfalls satirischen Welt, in der das alles stattfindet. Und was mich dann besonders, oder was mir dann schon wieder ein oder wo ich mich dann gefragt habe, soll ich mich vielleicht noch intensiver mit dem Film beschäftigen, weil da eben doch mehr ist als nur eine Adaption, die Verarbeitung von den Filmerinnerungen an 80er Jahre, die da drin stattfindet. Das, also Spielberg wird ja in vielen Kritiken genannt, aber da ist ja auch, da sind ja auch die Vacation-Filme zum Beispiel drin mit Chevy Chase oder so. Also das sind verschiedenste Genres, die ja da abgeklappert werden, aber nicht so auf diese Nostalgie-Schiene, die man ja heute gewohnt ist, sondern eher in diesem Modus des, eines überhöhten Blicks auf eine Popkultur der 80er Jahre, die ich so in dem Buch jetzt gar nicht in dieser Form gesehen habe. Da wird sich ja eher mit noch vergangenerer Popkultur, insbesondere natürlich Elvis, beschäftigt. Ja.
Wer sich jetzt wundert, warum sagen wir hier Elvis und Hitler, also Adam Drivers Figur, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, arbeitet als Hitlerforscher. Der hat so einen Lehrstuhl an der Universität gegründet. Ich finde prinzipiell, dass Noah Baumbach so die Substanz von dem Roman schon ganz gut rauskristallisiert hat. Also du hast schon gesagt, das ist alles ein bisschen zusammengerafft und verdichtet. Ich finde aber im selben Moment auch, dass es ein bisschen zu verdichtet ist, um so ein Gespür zu bekommen für diese Welt, die er da einfach aufmacht. Und es ist im Kern eine große Konsumkritik, die da stattfindet. Und ich finde auch, dass er nicht dieser 80er-Jahre-Ästhetik, die er verwendet, verfällt direkt oder dass es irgendwie nostalgisch überhöht wird. Ich hatte aber zugleich trotzdem den Eindruck, dass das furchtbar aus der Zeit gefallen wirkt alles. Also diese,
aus unserer Zeit?
Ich finde schon. Also dieser Roman ist trotzdem total aktuell, was da geschildert wird. Und man kann noch zu Corona-Parallelen herstellen, vor allem die da verhandelt werden, die da auch schon explizit im Film irgendwie mit drin sind, finde ich. Aber generell so dieses Darstellen von, ja, und der Gang in den Supermarkt ersetzt so ein religiöses Ritual und dann baut er irgendwann noch so eine halbe Tanznummer da ein, wie da Leute durch den Supermarkt tanzen und sowas. Ich finde das halt irgendwie super abgegriffen. Also sowas haben wir bei Tout va bien, heißt der Film ja, glaube ich, von Godard, diese Supermarktsequenzen. Ich musste auch so ein bisschen an Haneke denken, also diese bürgerliche Familie, die so ihr ganzes Hab und Gut irgendwann opfert. Das sind alles so Kritikpunkte, das mag noch seine Relevanz besitzen, aber ich fand das alles ein bisschen sehr abgegriffen. Also er tut das so, als hätte er das jetzt so groß neu entdeckt und schaut mal, dieser Roman, wie prophetisch das alles ist. Aber im Grunde genommen haben wir das alles schon sehr oft gesehen, deshalb war ich auch da so ein bisschen ernüchtert. Ich finde so, also beide Filme werden bei Netflix erscheinen und wurden mit viel Tamtam so angekündigt. Aber ich fand, mehr als ein netter Eröffnungsfilm war das jetzt auch nicht.
Na, ich würde dem entgegenhalten, oder zumindest meine Wahrnehmung, dass die Konsumkritik gar nicht so relevant war, sondern dass es sich wirklich eher auf die Parallelen zur Corona-Krise und insbesondere auch die Klimakatastrophe bezogen hat. Und das hat mir, ehrlich gesagt, ziemlich gut gefallen, weil als ich das gelesen habe, kam mir die Konsumkritik und insbesondere die Medienkritik, die ja auch rausgeschnitten wird, mehr oder weniger im Film, kam mir am veraltetsten vor. Was mir an dem Buch am meisten gefallen hat, war die Todesangst des Helden, die ja das wiederkehrende Thema ist, und die Vermarktung von Hitler als akademisches Thema, das auch leider zeitlos ist, was auch wieder mit Konsumkritik irgendwie zu tun hat. Aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass er die Motive von DeLillo übernimmt, also insbesondere auch den Supermarkt, aber dass es eher auf die Essenz von DeLillos Roman runterkocht, und zwar die Menschen, die eine Katastrophe auf sich zukommen sehen und nichts tun, warten, bis sie vor ihrer Haustür ist. Und das kann der Tod sein, das kann aber auch Eheprobleme sein, die für mich im Film besser gelöst sind als im Buch. Also im Buch spielt ja die Figur von Greta Gerwig zum Beispiel eine viel kleinere Rolle als im Film. Und im Film ist das für mich besser gelöst und emotionaler, vor allem glaubwürdiger auch. Also im Buch kam es mir alles sehr konstruiert vor, was da passiert.
Und mit der Katastrophe, die vor der Tür steht, meinen wir natürlich den Gastauftritt von Lars Eidinger.
Katastrophe, das war das Highlight für mich, das und Barbara Sukowa.
Ja, stimmt, die haben beide einen sehr kuriosen Auftritt. Ich finde aber, ich finde diese Sequenz mit Lars Eidinger, wenn er dann vorkommt, wir wollen nicht vorausgreifen, was da genau passiert, aber die fand ich angenehm spannend, weil er da auf einmal so einen richtigen Genrefilm-Touch nochmal bekommt, den er zuvor nicht hatte. Also das ist so ein bisschen halb satirisch angehaucht vorher, aber da wird es auf einmal so ein, ja, fast klassischer...
Neo-Noir.
Neo-Noir,
also er
ja,
hackt
genau
wieder das nächste 80er-Genre ab.
So genau, ja, das kommt da auch noch mit rein. Greta Gerwig, eine starke Frauenfigur. Wie finden wir die Überleitung zu Tar? Natürlich, sie liegt auf der Hand. Wir haben Tar gesehen, den neuen Film von Todd Field. Ich weiß gar nicht, wie lange ist sein letzter Film her? Es sind schon...
2006 war 2006. Little Children.
Ja, Little Children. Ich werde nicht schlau aus diesen Filmemachern, muss ich sagen. Ich finde total, ich bin sehr fasziniert von ihm, was er macht, aber auch der Film ist wieder total anders als sein letzter Film, den er da auf die Beine gestellt hat. Das ist im Grunde genommen eine einzige große Charakterstudie. Also es sind im Vorfeld des Festivals so ein, zwei Teaser-Trailer erschienen, die total abstrakt und surreal angehaucht waren, wo man total gebannt war und gar nicht wusste, was wird das jetzt für ein Film? Also wird das ein Experimentalfilm? Da wurden so Standbilder, Fotografien auf einmal eingeblendet, aber man kann sagen, der Trailer führt vielleicht ein bisschen auf eine falsche Fährte, denn der Film ist viel konventioneller gemacht, als da suggeriert wurde. Aber trotzdem fand ich total spannend, dass man in diesem Film drin saß und auch der geht sehr lange, der geht auch irgendwie 140 Minuten. Und ich hatte
150, über 150.
Über 150 sogar. Und ich saß da bestimmt mindestens eine Stunde drin und hatte keine Ahnung, was passiert hier, aber ich war super fasziniert davon, was da passiert. Also Cate Blanchett spielt eine Star-Dirigentin, die ist so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist, nur so im Privaten kriselt so ein bisschen. Also sie ist mit Nina Hoss, die spielt ihre die spielt ihre Partnerin und beide finden dann so ein bisschen zusammen, aber fallen auch auseinander und sie hat so eine, Cate Blanchett, so eine total kühle Ausstrahlung und ist mit allen Wassern gewaschen, kann alle so zynisch zurechtweisen. Es gibt da so eine große Plansequenz gleich in der ersten Hälfte, da weist sie so einen Studenten in einer ihrer Vorlesungen, die sie hält, zurecht und hält so ein Pamphlet über Cancel Culture, weil dieser junge Mann sagt, er will mit Beethoven und Bach gar nichts mehr zu tun haben, diese alten weißen Männer, und dann holt sie da aus, gab auch Szenenapplaus im Kinosaal, das war ein bisschen kurioser Moment. Wie hast du das denn empfunden, was da aufgemacht wird? Also ich würde vielleicht gar nicht so direkt vorweggreifen, was dann der eigentliche Kern der Geschichte ist, weil der Film sehr stark mit diesem Rätselraten arbeitet, worum es eigentlich geht und was dann der eigentliche Konflikt sein wird. Aber wie hast du diesen Charakter empfunden, der da skizziert wird über diese lange Laufzeit?
Es ist eine Figur, die wir normalerweise als Mann sehen würden. Es ist ein Genie. Also wer kennt nicht die vielen Künstler-Biopics, die bei der Berlinale Special oder Cannes Out of Competition oder dann in lokalen Arthouse-Kino laufen und diese schwierigen Künstler, die ihre Ehefrauen furchtbar behandeln, Maler, Filmemacher, was weiß ich, Bardo, keine Ahnung.
Genau.
Und hier haben wir eben eine Dirigentin, das ist natürlich sehr bewusst so gewählt und das thematisiert der Film auch direkt, dass es eine Frau ist, die sich in einem männerdominierten Feld durchgesetzt hat. Und ich muss sagen, ich bin keine Expertin auf dem Feld der klassischen Musik. Ich finde, der Film arbeitet manchmal etwas arg nischig mit den Referenzen, sage ich es mal so. Ich saß manchmal da und dachte, okay, ich würde jetzt gerne mein Handy rausholen, um diese Person zu googeln, die in diesem Putdown erwähnt wurde. Aber was er natürlich macht, um diese Frau darzustellen und vor allem ihre Mechanismen darzustellen, wie sie in dieser männerdominierten Welt an die Spitze kommt, weil das Talent reicht ja nicht, ist quasi minutiös ihren Arbeitsprozess zu verfolgen. Und das hat mich ehrlich gesagt, also das hatte ich wirklich nicht erwartet, weil ich mag zwar Todd Field Filme, aber das war für mich eher so American Beauty, nur ein bisschen besser irgendwie, so in Little Children insbesondere, den mag ich schon sehr, aber das war jetzt nicht das, was ich in Tal gesehen habe. Das ist eine ganz andere Welt, in die wir hier eintauchen, und die Cate Blanchett-Figur, die ist natürlich jemand, die durch ihre Arbeit, das ist fast schon ein Paul Schrader-Professional hier, die durch ihre Arbeit irgendwie so ihr Sein schafft. Und das Problem ist immer alles, was außerhalb passiert, außerhalb dieses Arbeitsprozesses. Das ist das, wo die Konflikte entstehen, vor allem wenn es dann hineinfließt in die Arbeit, wenn sie andere Menschen schlecht behandelt, sagen wir es mal so. Und das ist keine neue Blanchett-Figur. Sie spielt immer Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, wenn sie nicht gerade Marvel-Heldinnen spielt. Aber in dieser Kontrolliertheit, die sie an den Tag legt und diesem bissigen Witz, den sie auch hat, da merkt, also das finde ich immer interessant, weil einerseits denke ich, you go girl, und andererseits denke ich, du verhältst dich genauso beschissen wie alle anderen Männer, die vorher Leute, die schwächer sind, als sie runtergemacht hatten. Das ist der Kern des Films für mich in gewisser Weise auch, weil sie ja imitiert auch.
Ja, und das finde ich super spannend. Also wie sie, es ist ein unglaublich verführerischer Film. Also weil der auch so eine formale Strenge hat, das sind so super reine Digitalbilder die ganze Zeit erarbeitet. Ich habe schon gesagt, mit so langen Plansequenzen, also lange schnittlose Einstellungen, die einen wirklich reinsaugen in diese Szenarien, in denen Cate Blanchett da auftritt. Und ja, du sagst schon, sie ist so total schlagfertig und hält dann immer so lange Monologe und man will ihr zujubeln und denkt sich, ja, jetzt zeigt sie es allen, aber zugleich bröckelt dann diese Fassade und wir erfahren, was da alles so im Argen liegt. Und ich finde auch, wie der Film so eine ganz spannende, fragile Form da entwickelt, weil es gibt dann auch teilweise so Spukfilm-Elemente zwischendurch, also so Horrorszenarien, mit denen man vielleicht auch erst gar nicht rechnet. Und ich kann nur sagen, mich hat der Film bislang wahrscheinlich mit am meisten fasziniert. Ich fand den super spannend, super packend, obwohl er auch so lang geht und obwohl es nur dieses Charakterporträt ist, das uns da in seine Einzelteile zerlegt wird. Aber ich dachte mir dann auch so, ich habe dann an die Klavierspielerin gedacht und ich habe an Lara gedacht und ich habe so für mich festgestellt, also so Filme über so grantige, böse, klassische Musikerinnen finde ich schon immer spannend und in diesem Genre ist Ta auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Eintrag. Und ich würde sogar mal jetzt spekulieren, wir nehmen den Podcast am Montag auf, das erste Wochenende ist vorbei, wir haben jetzt also quasi Halbzeit beim Festival und ich glaube, bislang kann ich mir gut vorstellen, dass der am Ende gewinnen wird, weil das ist ein Film, der hat ein sehr politisches Thema, was wir jetzt nicht ganz so ausgebreitet haben aus Spoilergründen, und der ist fulminant gespielt, der ist fulminant inszeniert. Ich finde, das ist so ein Gesamtpaket, was die Jury, glaube ich, sehr gut auszeichnen kann, ohne sich in irgendwelche Nesseln setzen zu müssen.
Ja, ich stelle mir auch gern vor, wie Julianne Moore entscheidet, dass der Cate Blanchett-Film den Hauptpreis gewinnt. Das ist Fanfic meiner Art.
Wir werden sehen, es sind noch ein paar Tage Zeit. Wir haben einen anderen Film gesehen, der für mich auch zu den Highlights gehört, nämlich natürlich Luca Guadagnino's Bones and All, ein noch finstererer Film als Ta, würde ich mal behaupten. Es ist diese lang erwartete Kannibalenromanze zwischen Taylor Russell und Timothy Chalamet, die zusammen durch die USA der 80er Jahre tingeln, um so ihre Triebhaftigkeit zu erkunden. Also Taylor Russells Figur lernen wir am Anfang des Films kennen, wie sie bei Freundinnen zu Besuch ist und auf einmal beißt sie der einen den Finger ab, weil sie so gut riecht. Also das ist so der erste Schockmoment, mit dem dieser Film dann auch recht früh einsteigt. Und dann wird sie von ihrem Vater verlassen, der macht sich aus dem Staub, hinterlässt ihr nur noch so eine Kassette, auf der er ihr erzählt, wie sie schon als kleines Kind mit 3 Jahren das Kindermädchen angefressen hat, das dann gestorben ist. Timothy Chalamets Figur hat Ähnliches erlebt. Also das ist so der Punkt, an dem beide zueinander finden. Und dann ist die große Frage, ist es ein queerer Film? Ich finde ja. Ist es eine Romanze oder ist es doch was völlig anderes? Wie hast du das wahrgenommen?
Es ist natürlich von allem was. Also Das ist ja auch das Schöne an dem Film, würde ich sagen. Also es ist ein Coming-of-Age-Film, es ist ein Film über Traumabewältigung, Selbstfindung und natürlich auch ein Horrorfilm. Und das ist, glaube ich, der Aspekt, der mir am meisten ans Herz gegangen ist, die Essensauswahl in diesem Film. Nein, aber wie Guadagnino das verbindet, das ist das Beeindruckende für mich. Also die Schauspieler sind natürlich sehr gut gecastet und auf Timothy Chalamet kann man immer setzen, würde ich mal sagen. Aber
wieder gut geweint.
Sehr gut, ja. Aber wie von Anfang an so eine Magie und so eine unheimliche Magie in diesem Film ist, wenn sie da aus dem Fenster steigt und das Mondlicht auf das weiße Haus fällt und das Laub Schatten wirft auf das Haus und du weißt, du bist irgendwie in einer anderen Welt und dann wirft er dem entgegen dann diese klassischen, oder eigentlich nicht klassischen, sondern eher diese, ja, eigentlich sehr nüchternen Bilder des amerikanischen Hinterlands. Und das fällt alles nicht auseinander, sondern es wächst alles zusammen, gerade auch durch das Kennenlernen von Taylor Russell und Timothy Chalamet in dem Film. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen, weil, also mich hat es ein bisschen an die Roadmovie-Variante von Let the Right One In erinnert.
Stimmt, ja.
Und nur eben von der Inszenierung viel, viel offener natürlich. Und ich werde sagen, wem das gefällt, dem wird Bones and All auf jeden Fall auch gefallen.
Ja, absolut. Also das ist eine Referenz, die man nennen kann. Man kann diesen Vampirfilm von Catherine Bigelow, wie heißt der?
Near Dark,
genau. Den fand ich so atmosphärisch sehr gleich. Gerade wenn es so um die Ästhetik der Nacht geht, die du auch schon erwähnt hast, das fand ich auch super spannend. Ich kann nur sagen, mich hat der erschüttert, mich hat er unglaublich berührt. Also das ist bislang der Film, der mir wirklich am nächsten gegangen ist, weil er eben genauso elegant diese ganzen Zutaten vermengt. Ich finde, das ist ein Film, der sehr stark mit Understatements arbeitet. Also ich habe es mir wesentlich reißerischer vorgestellt. Also gerade nach Suspiria hat ja Guadagnino ganz schön auch auf gut Deutsch gesagt auf die Kacke gehauen, was man inszenatorisch alles anstellen kann. Und wie man auch Gewalt inszenieren kann, was dann wirklich ins Überzogene geht. Das spielt aber hier gar nicht so die vordergründige Rolle. Also diese Gewaltszenen sind schon sehr drastisch und gerade so gegen Ende hin wird es auch sehr ekelhaft. Aber das ist jetzt nicht so reißerisch ausgespielt, wie das diese ganze Prämisse vielleicht vermuten lässt. Und es ist dann wirklich dieses sehr melancholische Coming-of-Age-Drama durch die 80er Jahre. Da haben wir, also wir haben schon bei White Noise gesagt, das ist nicht so 80er Jahre verklärend. Hier geht es noch eine Spur finsterer zu. Also das ist wirklich so eine Welt von Rednecks, die man da irgendwie durchfährt. Das sind nur so runtergekommene Bruchbuden, in denen man wohnt, wo überhaupt kein Mobiliar teilweise drin steht. Also irgendwelche spießigen Blümchentapeten, die dann auch noch mit Blut besudelt werden. Also das ist eine ganz grauenvolle Welt, in die man da eintaucht. Und es ist natürlich diese große Metapher von Anderssein. Ich musste auch so ein bisschen an Raw von Julia Ducournau natürlich denken, durch diesen thematischen Bezug, wo es auch um so eine Erbthematik geht und die Elterngeneration. Aber ich finde, das ist gerade der Punkt, wo der Film so steht und fällt. Man kann an dem Punkt sagen, gut, das habe ich jetzt alles zigfach gesehen und der macht auch nicht so wirklich was Neues damit. Ich finde aber gerade diesen Aspekt auch der Beziehung zwischen den Generationen ist da unglaublich fein, säuberlich und ergreifend rausgearbeitet. Also wie es so ein Alleingelassensein dieser Jugendlichen da gezeigt wird, weil einfach sie nie gelernt haben, mit so einem Anderssein irgendwie umzugehen. Ich habe schon gesagt, diese Erwachsenen haben sich aus dem Staub gemacht, die haben sich weggesperrt oder sind schon verstorben. Das ist natürlich auch in gewisser Weise die Zeit der AIDS-Krise, die da irgendwie indirekt mit aufgegriffen wird, auch so was diese Blutbilder angeht natürlich. Also ich glaube, das ist eine Referenz, die man da nicht von der Hand weisen kann und wo so eine Leerstelle zwischen den Generationen aufgemacht wird, die einfach, wo das Tradieren von Wissen und Erfahrungen und auch, ja, also Lehren, wie man in dieser normierenden und disziplinierenden Welt irgendwie bestehen kann, völlig verschütt gegangen sind. Und das hat mich also mit einer Wucht getroffen, die ich so in der Mitte des Films nicht vermutet habe. Da habe ich mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, gut, wo will er jetzt hin? Das ist dann alles ja gleichförmig inszeniert, aber auch wie er den Handlungsbogen dann abschließt zum Ende, wie er dann nochmal so eine sehr finstere und, wie ich finde, wirklich sehr brutale Schlusspointe für das Ganze findet und auch so eine fragile Form, auch hier wieder auf einmal Traumbilder in diese nüchterne Inszenierung reinbrechen. Also das hat mich wirklich hellauf begeistert. Das ist bislang mein Lieblingsfilm und ich freue mich jetzt schon, den wiederzusehen. Also der kommt ja, glaube ich, schon im November dann noch kurzfristig in die Kinos. Also den kann ich nur sagen, merkt ihn euch vor. Wahrscheinlich merken sie ihn sowieso alle vor, weil es ist nun mal der neue Film von Luca Guadagnino, der Call Me By Your Name gemacht hat und Suspiria zuletzt. Also ich hoffe, den werden viele Leute sich ansehen, wenn er dann rauskommt. Ekelhaft ging es auch zu, du ahnst schon, was kommt. The Whale, der neue Film von Darren Aronofsky. Wir haben Brendan Fraser, der sein großes Comeback feiert, jetzt als 200-Kilo-Mann. Und das war wahrscheinlich so ein großes Mysterium dieses Festivals in Venedig. Wie wird er wohl aussehen? Wie übertrieben wird der Fatsuit sein, in dem man ihn gesteckt hat? Und ich kann sagen, er ist sehr übertrieben. Also Brendan Fraser kann eigentlich nur noch mit den Augen spielen. Der Rest ist zugekleistert in künstlichem Doppelkinn und angeklebten Fleischmassen, die der Film auch sehr eindrucksvoll einfängt. Und wir sehen diese Figur, die er spielt, wie sie also zu Hause im Apartment dahin stirbt. Also das muss man ganz klar so drastisch sagen. Er hat seine Familie früher verlassen für einen Freund. Also er hat wohl seine Homosexualität dann plötzlich ausgelebt. Und jetzt liegt diese Familie im Argen. Seine Tochter kommt ihn besuchen und man sieht, da gibt es nur Stunk und Streit zwischen den beiden. Das ist dann der große Handlungsbogen, der da aufgemacht wird. Und es ist im Kern eine Geschichte über Selbsthass, über diese dysfunktionale Familie, eine Theaterverfilmung, das kann man vielleicht dazu sagen, das merkt man auch, also das spielt diese ganzen 2 Stunden nur in diesem einen Apartment und wie sich da die Figuren gegenseitig an die Gurgel gehen, während also dieser sehr überdimensionierte Brendan Fraser da auf der Couch sitzt oder sich durch die Wohnung schleppt. Wie hast du diese Performance empfunden?
Also die Performance an sich ist auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Es ist schwer zu sagen, Also da ist ja nicht unbedingt viel Subtilität drin in der Performance. Er drückt das aus und der Körper vervielfacht es nochmal und dann soll es dich erschlagen. Ja. So, das ist ja die emotionale Strategie von Aronofsky in dem Film, das Erschlagen. Und ich muss sagen, es ist einer der schlechtesten Filme, die ich hier bisher gesehen habe. Was vor allem daran liegt, dass er völlig austauschbar inszeniert ist. Also ich weiß, dass Aronofsky viel mit religiösen Symbolbildern arbeitet und auch dem einen oder anderen Klischee nicht abgeneigt ist. Aber was hier passiert, ist ja einfach nur, weiß nicht, furchtbarstes Oscar-Bait. Und ich benutze den Begriff eigentlich nicht, weil das immer so Filme in eine Schublade packt und dann machst du die zu und musst dich nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen. Das ist schon problematisch, das jemanden einfach vorzuwerfen. Aber ich sage es mal so, wenn jemand ein anderer Regisseur drunter gestanden hätte, hätte es mich nicht gewundert. Was vor allem, glaube ich, daran liegt, an dem Umgang mit der Fraser-Figur. Ich kann dem Film viel verzeihen, dass er inszeniert ist wie ein Theaterstück und aussieht wie ein Theaterstück zum Beispiel, dass die insbesondere die Mutterfigur, die von Samantha Morton gespielt wird, irgendwie auch unter Wert verkauft wird, auch schauspielerisch und so. Und die vielen Klischeefiguren, die Hallo sagen, dann wieder gehen, kann ich alles verzeihen. Aber wie egal mit dem Körper umgegangen wird, es gibt irgendwie so ein paar Shots, wo man ihn mal komplett sieht und natürlich stampft er immer durch die Wohnung und so, da ist das Sounddesign ja am Abdrehen. Aber darüber hinaus holt er da ja nichts raus, außer die Masse so aus diesem Körper. Schauspielerisch, und das ist, würde ich nicht mal Fraser vorwerfen, sondern so dieses Grundproblem, dass man ja nicht nur Mimik hat, worauf dieser Film setzt, sondern eben auch die Gestik, die Haltung. Das gehört ja alles mit zum Schauspiel. Mhm. Und es ist, glaube ich, sehr einfach zu sagen, ja, der ist halt jetzt eingeschränkt. Und deswegen ist er nur noch auf die großen, aufgequollenen Augen quasi angewiesen. Und gerade von Aronofsky, vom Regisseur von The Wrestler oder so, hätte ich doch mehr erwartet. Wo sind denn die vielen Pusteln, von denen er rede? Wo ist denn der dunkle Fleck hinten am Hals? Und wo ist denn der Ekel, den er immer raufbeschwört?
Ja, der Ekel kommt halt für mich dann, also es gibt da so eine Sequenz, aber die wird auch für Aronofsky-Verhältnisse sehr unterm Wert verkauft. Da veranstaltet er eine Fressorgie, also so kann man das vielleicht bezeichnen, wo er also aus Frust beginnt, alles in sich reinzufressen, was irgendwie noch in der Wohnung vorhanden ist. Das sind dann so Momente, wo es so einen Ekel-Body-Horror-Aspekt kurzzeitig
bekommt. Aber das kommt ja nicht über Monty Pythons Sinn des Lebens hinaus.
Das stimmt, und das ist, wie gesagt, das ist sehr reduziert und kurz gehalten. Also da habe ich schon auch gedacht, dass er ein bisschen stärker da einsteigt, und ansonsten, ja, ich fand den auch so ein bisschen mau. Also ja, Brendan Fraser spielt das sehr gut mit den Augen, und ich fand tatsächlich an diese Momente, wenn er sich mal durch die Wohnung bewegt und dass das so poltert, als würde da irgendwie ein Ungetüm da umhertapsen, das fand ich noch mit am spannendsten, weil man da wirklich gesehen hat, okay, der muss jetzt mit diesem prothetischen Leib irgendwie umgehen. Der muss jetzt mit diesem angeklebten Gedöns, was er da überall an seinem Körper hat, muss er jetzt umgehen. Das muss er bewegen, das muss er irgendwie in eine Form packen. Das fand ich noch mit am spannendsten an dieser Leistung. Aber ansonsten inhaltlich war mir das zu dünn. Also das ist halt so ein amerikanisches, Familientheaterstück, wie man das zuhauf bekommt. Wir hatten doch auch vor kurzem auf Mubi diesen Film mit Bini Feldstein, dessen Titel ich gerade vergessen habe. So, die kann ich alle in eine Schublade stecken. Das habe ich zigfach gesehen. Also so diese Dysfunktionalitäten, die dann so Schritt für Schritt zutage treten, und dann wird geweint und geschrien ohne Ende. Aber das kommt auch für mich nicht drüber hinaus. Und dann, du hast schon gesagt, der arbeitet mit so einer Überwältigungstechnik. Also spätestens dann weiß man wieder, man sitzt in einem Aronofsky-Film. Es gibt dann so einen religiösen Heiligen-Kitsch zum Schluss. Also Aronofsky ist halt, würde ich als postsäkularen Filmemacher bezeichnen. Also der verbindet immer diese säkularen weltlichen Themen mit so einer religiösen Ästhetik oder geht direkt in diese religiösen Thematiken auch ein. Er hat ja diesen Arche Noah-Film gedreht zum Beispiel. Mother zuletzt war ja auch sehr biblisch angehaucht mit diesen Elementen, und das tritt dann eben zum Schluss auch hier wieder zutage. Also so eine Opfergeschichte und so eine Verklärung, die da stattfindet mit ganz viel weißem Licht und so einer sakral aufgeladenen Kitschmusik, die da im Hintergrund aufspielt. Also es hat im Saal funktioniert, also man dachte ja wirklich, Gelähmte können auf einmal wieder gehen und Blinde können wieder sehen. Also da wurde geweint und geschluchzt, was das Zeug hält. Es gab einen riesigen Jubelsturm, als Brendan Frasers Name dann eingeblendet wurde. Aber mir geht's da wie dir, ich kann diese Begeisterung um den Film nicht so ganz nachvollziehen. Also ich sag mal ketzerisch in den Raum, Mother war der viel, viel interessantere Film.
Ja, auf jeden Fall. Also in beiden Filmen rotiert er ja um sich selbst auch so ein bisschen. Ja. Aber in Mother führt es irgendwo hin. Und hier habe ich das Gefühl, führt es nirgendwo hin, wo was Überraschendes zu finden ist, würde ich sagen.
Ja. Ja, der ist halt so nett. Das ist so ein durchschnittlicher A24-Film. Mal sehen, was dann...
Naja, jetzt verkaufen wir A24 nicht unter Wert. Also ich bin kein großer Fan von Ihnen, weil ich... Warum soll ich ein Fan von einer Produktionsfirma sein? Aber, oder einem Verleih, aber... Das hier ist eher Fox Searchlight, Oscar-Kampagne, Ron Howard-Potenzial, würde ich sagen.
Ja, ich meinte das auch gar nicht so generell abwertend. Ich finde viele A24-Filme sehr gut, aber so dieses, es sind schon auch gewisse Merkmale erkennbar. So natürlich ist der Film in so einem beengten Bildformat gedreht und man hat dann dieses sehr, ja, artifiziell dreckigen
Bild.
Weißt
du, warum das in einem beengten Bildformat ist? Damit man sieht, wie breit der Mensch ist und wie eng es in seiner Wohnung
genau.
ist.
Genau. Wie beklemmend das alles sein soll. Das
da
ich,
hat er sich jemand richtig Gedanken gemacht.
So habe ich es noch gar nicht gesehen. Gut, wir haben jetzt einen kleinen Streifzug durch die ersten Festivaltage gemacht. Ich würde sagen, ein bisschen Zeit haben wir noch, dann können wir doch in unserer unmittelbaren Gegenwart ankommen. Ich habe schon erwähnt, wir kommen gerade aus Banshees of Inisherin von Martin McDonagh. Zuvor haben wir noch Don't Worry Darling gesehen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir können beide Filme noch fix abhandeln. Dann fangen wir mit Don't Worry Darling an. Jenny, was ist das für ein Film? Was ist da passiert?
Das ist so ein bisschen Stepford Wives, Truman Show, was auch immer, würde ich sagen, zusammengemischt. Es ist ein Film über eine junge Hausfrau und das muss man leider so sagen, eine Hausfrau, die nicht viel mehr macht als Hausfrau. Arbeit, das ist ihre Aufgabe. Sie wohnt in, oder sie arbeitet, oder nee, sie arbeitet ja auf jeden Fall nicht, aber sie lebt mit ihrem Ehemann Harry Styles. Der hier gerade angekommen ist in einer Vorstadt und alle in dieser Vorstadt arbeiten irgendwie für das Victory Project, von dem Chris Pine das Mastermind ist, der so ein bisschen eine messianische Figur, irgendwie Elon Musk, Jordan Peterson, alles zusammenspielt. Alle glauben an das, was er sagt, obwohl es irgendwie nur Wischwasch ist, ohne irgendwas Konkretes. Und niemand weiß so richtig, was dieses Projekt eigentlich bezweckt und was die Männer immer arbeiten den ganzen Tag, wenn sie morgens nach ihrem Spiegelei und ihrem Speck wegfahren in ihren Corvettes aus den 50er Jahren, die man heute nur noch in Kuba in dieser Zahl sieht. Und die Florence Pugh, die Hauptfigur spielt, die entdeckt dann halt, dass irgendwas nicht stimmt und mehr sage ich dazu nicht.
Ja, aber was wir vielleicht sagen können, also diese Geschichte um die Dreharbeiten ist halt wesentlich spannender als der Film selbst. Also das war im Vorfeld vielleicht abzusehen, aber man kann es nicht anders sagen. Ich fand den grässlich, also ich muss es so drastisch ausdrücken. Also sie verkauft da Zutaten mit einer Inbrunst, die wir... Ich weiß nicht, wie oft gesehen haben. Also du hast gesagt, es ist Stepford Wives, es ist irgendwie Matrix, es ist Get Out, alles, was wir zigfach in den letzten Jahren gesehen haben. Natürlich kann man das noch bespielen, also so Simulationstheorien und irgendwie so Leute richten sich ihre Rabbit Holes ein und dann geht es darum, wie irgendwie so bestimmte Figuren versuchen, aus dieser Welt auszubrechen und da Alternativen zu entdecken. Aber ich fand den weder inhaltlich spannend, der ist furchtbar träge. Also der geht auch 2 Stunden und im Mittelteil kommt gar nichts voran. Also wir haben den spannenden Anfang, wir haben das vielleicht noch spannende Ende, auch wenn man die Auflösung eigentlich auch schon nach 20 Minuten kennt. Der ist formal nicht spannend, das ist halt ein sehr handwerklich solides Hollywood-Filme machen, Hochglanzoptik, diese abgegriffenen 50er Jahre, Familienidyll-Bilder, aber das haben wir jetzt auch letztes Jahr erst wieder in Last Night in Soho gehabt, diese Thematik. Und ich frage mich auch, okay, sie will jetzt halt eine feministische Geschichte erzählen, aber ist das wirklich noch zielführend, sich an diesen immer gleichen, ja wie gesagt, 50er-Jahre-Bildern abzuarbeiten und die Hausfrau, die da im hübschen Petticoat-Kleid und dann durch die Wohnung springt und Spiegeleier und Speck brät und dann ja fängt sie an zu zweifeln. Also ist das noch zielführend, wenn wir jetzt darauf rumreiten oder kommen wir nicht langsam in eine Form von filmischem Erzählen mit diesem Feminismus-Thema und Geschlechterstereotypen, dass wir sagen, wir gucken vielleicht mal auf irgendwie spannendere Sachen. Ich will damit keinesfalls sagen, dass die Welt irgendwie ein schöner Ort ist und dass diese 50er-Jahre-Klischees irgendwie verschwunden sind. Und natürlich gibt es vielerorts, wo diese Klischees noch so gelebt und ja gepredigt werden. Aber das ist mir filmisch zu wenig. Also diese Hollywood-Optik, die sie da bedient. Und das ist am Ende, ich finde, Olivia Wilde hat gut als, ja, Comedy-Regisseurin bei Booksmart funktioniert, aber jetzt versucht sie sich an so einem Mix aus Psychothriller und Mystery und das fand ich, wie gesagt, furchtbar träge.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob sie als nächstes einen Marvel-Film macht.
Das
weil
ist zu
man muss schon sagen, dass sie das durchaus schnittig alles inszeniert. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht massiv gelangweilt. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Plot auf der Stelle tritt, ab einem bestimmten Punkt, um vorauszuzögern, dass die große Auflösung dann doch irgendwann mal kommen muss und der Film vorbei sein muss. Ich lobe mir doch 90-Minuten-Filme, gibt es ja leider nur sehr selten in Venedig. Aber so wie sie es inszeniert, das ist so handelsübliche Thriller. Ich würde dir aber zustimmen, auf jeden Fall in dem Punkt, was die abgegriffene 50er-Jahre-Optik angeht, schon allein, weil der Film sich ja nicht damit auseinandersetzen will, wie das Weltbild dahinter denn wirklich im Detail aussieht. Also wir haben endloses Schwadronieren von Chris Pine, was mir immer gefällt, weil ich mag Chris Pine als Schauspieler, auch die Star Trek-Filme von ihm. Aber das ist alles, ja, es sind ja irgendwann nur noch leere Hülsen, die man hört. Und dadurch fehlt dann auch der Zeitbezug. Der Film versucht gegen Ende sehr, sehr aktuell zu sein, hat aber eigentlich keine politische Ader in sich. Und das ist dann schon ein Problem.
Ja, und das ist auch so furchtbar dünn gezeichnet alles. Und ich meine damit noch nicht mal die Figuren. Ich brauche da jetzt nicht große Biografien oder was auch immer, was mit da ausgebreitet wird. Aber gerade wenn er dann diesen aktuellen Bezug herstellt und wenn dann so ein kleiner Twist kommt, was dann auch nochmal eine Perspektivverlagerung mit sich bringt. Also der Film ist bis dahin vor allem aus der Sicht von Florence Pugh erzählt und dann, so viel kann man vielleicht noch vorwegnehmen, springt er so ein bisschen über auf die Perspektive von Harry Styles. Aber das hat für mich nicht funktioniert. Also das ist für mich so ein Schlagwort, wo ich sage, ja, kann man machen, ist irgendwie ein relevantes Thema, aber fand ich dann sehr tröge und dünn umgesetzt. Ich fand aber, das würde ich vielleicht sagen, ich fand Harry Styles gar nicht so schlecht besetzt. Also da wurde ja viel im Internet schon gespottet im Vorfeld, weil da so ein Clip kursierte aus dem Film, wie schlecht er das spielt und dass er mit Florence Pugh überhaupt nicht mithalten kann. Aber ich fand das eigentlich einen schönen Casting-Coup, dass er das spielt, weil natürlich diese Männer alle so furchtbar hölzern und austauschbar sind in dieser Welt. Die sehen auch alle gleich ausgefühlt. Also das fand ich irgendwie toll, dass man da Harry Styles mit so als inszeniertes Allerweltsgesicht da so reinpflanzt, der so total hölzern agiert die ganze Zeit und auch diese Gefühlsausbrüche nicht so
hast
wirklich
du Harry
kontrollieren kann.
Harry Styles gerade als Allerweltsgesicht?
Ja, findest du nicht?
Willst du den Zorn von Millionen Frauen auf dich ziehen?
Na, wir sitzen ja hier zum Glück im geschützten Unterholz und der rote Teppich ist ein ganzes
also
Stück
Also ich finde,
entfernt.
Er hatte gerade nicht das Allerweltsgesicht, weswegen er für mich komplett fehlbesetzt war. Und schauspielerisch fand ich ihn akzeptabel. Ich hatte jetzt keine grandiosen Probleme mit ihm, aber ich hatte das Gefühl, dass er null Chemie hat mit Florence Pugh und 10 Jahre jünger wirkt als sie. Mhm. Und das ist ein signifikantes Problem, wenn die beiden liebende Ehepartner spielen sollen.
Ja, voll. Gut, über diese ganzen Dreharbeiten müssen wir vielleicht auch nicht groß noch eingehen. Wir wissen sowieso nicht, was da passiert ist. Wir können
aber wenn die Cuts-Folge dazu kommt, bitte mich einladen. Danke.
Ja, vielleicht wird da noch einiges aufgearbeitet. Man kann auch schauen, was heute passieren wird. Also Florence Pugh ist in Venedig, sie kommt zur Premiere, aber hat noch so ganz kurzfristig diese Pressekonferenz abgesagt. Angeblich, weil sie noch in Dune drehen musste. Also,
ja, sie ist in Budapest und dreht Dune und wir alle wissen, wie weit der Weg mit einem Privatjet ist von Budapest und dass sich ein Hollywoodstar keine 2 Stunden Freizeit rausnehmen kann.
Ja, ich frage mich auch langsam, wie viel Text muss denn diese Figur haben? Also die diese Figur, die im Roman so 2 Zeilen Dialog hat und die dreht da schon gefühlt seit Monaten in Budapest. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Um Dune 2 geht es dann nächstes Jahr in Venedig. Einen Film haben wir noch, den können wir schnell abfeuern, den wir gerade eben gesehen haben. Wie gesagt, Martin McDonaghs The Banshees of Inisherin. Es geht wieder um Leute, die böse zueinander sind, die aber auch irgendwie herzallerliebst sind und es ist so ein ständiges Changieren zwischen ich will dich töten und ich mag dich eigentlich ganz, ganz gerne. Wir haben wieder viel Trübsalblasen, Melancholie. Dieses Mal spielt es auf so einer irischen Insel mit Colin Farrell und wie heißt der?
Brandon Gleeson,
genau, dankeschön. Die so eine entzweite Männerfreundschaft spielen. Also Brandon Gleeson sagt dann einfach, er will mit ihm nichts mehr zu tun haben, weil er dumm ist. Also das ist tatsächlich die Begründung. Und tatsächlich spielt auch Colin Farrell so eine ja, so eine Thornfigur, so ein Narr vielleicht, also oder Schwachkopf. Also ich denke, in diesem Film können wir diesen bösen Begriff so verwenden, denn natürlich arbeitet der Film auch wieder mit solchen Zuschreibungen, der so ein bisschen mit dem Esel hantiert da, der mit
der Esel auf der einen Seite und der Hund auf der anderen Seite.
Der Hund auf der anderen Seite. Es gibt sehr viel Tier-Content in dem Film. Das hat mir auch fast am besten gefallen, würde ich so rückblickend sagen. Und die Landschaften waren sehr schön. Also er fängt diese Insel sehr gut ein. Es gibt noch so einen ganz komischen Bezug, also im Hintergrund tobt der Krieg offenbar. Man hört also so Kanonenschüsse im Hintergrund, man sieht Rauch aufsteigen am Horizont und wir haben dann nur diese abgeschiedene Inselwelt, wo sich die Menschen gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ja, es wird da so eine Parallele aufgemacht von wegen, schaut mal, wie schnell irgendwie so diese menschlichen Bande da zerfallen und wie auch diese ganze Welt zerfällt. Also sie wird immer leerer, die Menschen verschwinden, irgendwann sind dann wirklich nur noch die Tiere und Colin Farrell da und die Gewalt bricht sich Bahn. Aber ich muss sagen, ich fand den Three Billboards Film von ihm schon spannend. Also viele hassen ja auch den abgrundtief und finden das furchtbar, was er da erzählt hat mit dieser Selbstjustizgeschichte. Aber ich fand das in seiner Zuspitzung irgendwie schon ganz gekonnt gemacht und ich fand ihn einfach wahnsinnig gut geschrieben und inszeniert. Also da konnte man halt wirklich jede einzelne Passage rausnehmen und das war irgendwie so ein eigenes, ja, Werk für sich und das hatte ich bei dem Film gar nicht. Also das ist so eine erdrückende Schwere, die da die ganze Zeit über diesen Film liegt. Es gibt kaum Höhepunkte in den 2 Stunden, das dümpelt also vor sich hin und ist so ein leeres Gemenschel die ganze Zeit und ja, Martin McDonagh baut da wieder so Wortwitz ein und die Dialoge sind so total geschliffen. Es wurde auch viel gelacht im Kino, aber ich muss sagen, ich habe das jetzt auch schon 1-2 Mal gesehen von ihm und das hat mich nicht abgeholt. Wie ging es dir damit?
Also auf mich wirkt er ein bisschen wie eine blasse Kopie von Brügge sehen und sterben, den ich sehr, sehr mochte damals. Ja. Three Billboards finde ich absolut grauenhaft. Und er hat mir besser gefallen als Three Billboards, aber ich musste schon sehr oft an den anderen Film mit Colin Farrell und Brendan Gleeson denken, den er eben gedreht hat, was schwierig ist, weil der schon auch ähnliche Motive hat, also gerade so diese mittelalterliche Architektur von Brügge und diese archaischen, menschlichen Instinkte, das hat man hier ja auch, hier ist es eher das Landleben, das ist komplett einfach, spielt ja 1923, aber du siehst kein Auto und gar nichts, es ist alles sehr, 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 sehr ländlich eben und einfach und auch wieder diese archaischen, menschlichen Instinkte, die dann zur Gewalt führen. Ich muss sagen, als Komödie hat er für mich sehr gut funktioniert. Weil ich habe auch gelacht, ne? Und wenn ich irgendwie mehr als 5-mal lache, dann muss ich sagen, ist der Film wahrscheinlich lustig.
Dann ist es eine Komödie.
Dann ist es eine Komödie, ja. Aber so die große Message oder die großen Aussagen, die er über menschliche Zwiste und ihre teils sinnlosen Gründe und teils aber auch absolut verständlichen Gründe und die Eskalation des Ganzen treffen will, das hat für mich alles überhaupt nicht funktioniert. Gerade dieses Bild von dem Bürgerkrieg, der auf dem Festland stattfindet, das wirkte für mich auch wieder, ja, das hat auch wieder sehr theaterhaft irgendwie gewirkt, ne? Das ganze
ist so eine
Setting,
halt.
Ich meine, er ist ja auch Autor, der Theaterstücke schreibt, das überrascht ja nicht. Aber das ist für mich nicht zusammengekommen. Was für mich zusammengekommen ist, sind Brendan Gleeson und Colin Farrell, die einfach ein hervorragendes Leinwandduo abgeben durch ihre unterschiedlichen Arten auch zu spielen und ihre unterschiedliche Art von irischer Melancholie, möchte ich es mal nennen, die aufeinander clasht. Und das ist es dann aber auch. Also so auf dieser menschlichen Ebene fand ich es schon berührend, diese beiden, aber das große Gerüst, das drumherum gebaut wurde, das war für mich völlig leer.
Ja, und da steige ich halt aus. Also ich frage mich auch hier, warum muss der Film 2 Stunden lang sein? Also
das frage ich mich hier bei jedem Film, ehrlich.
Bei fast jedem Film, ja. Also mach's doch als 80 Minuten. Ich finde, da hätte das vielleicht sogar funktioniert, weil das so ein bisschen auch den Charakter von so einer folkloristischen, finsteren Sage hat. Also man kann vielleicht ein Plot-Vehikel noch verraten, was sich durch den ganzen Film zieht. Also Brendan Gleesons Figur sagt dann irgendwann, jedes Mal, wenn du mich irgendwie belästigst und ich genervt von dir bin, hacke ich mir den Finger ab. Und das ist tatsächlich der Plot dieses Films im Grunde genommen. Also wie sich dieses Motiv dann immer wieder weiter durchzieht. Und wie gesagt, das hat so was finster, sagenhaft, märchenhaftes. Es gibt dann auch so mystische Anklänge. Also es gibt da so eine geisterhafte alte Frau, die ganze Zeit auf der Insel umherwandelt, die so Tote vorhersagt und sowas. Aber dann frage ich mich wirklich, also warum füllst du damit 2 Stunden und verwandelst das in so ein Schnarchfest? Also Dann verdichte das wenigstens und mach's dann wirklich so geschliffen, dass es auf den Punkt so in 80, 90 Minuten passiert. Aber so kann ich nur sagen, ich habe mich furchtbar gelangweilt und das hat mich auch im Laufe des Films immer wütender gemacht, wie dann Leute im Kino gelacht haben. Das ist ja dann manchmal...
Oh, jetzt fühle ich mich schlecht.
Wir saßen ja zum Glück weit entfernt. Nein, aber das löst dann vielleicht manchmal noch so einen zusätzlichen Frust einfach in einem aus, wenn man sowas total öde findet und der Rest des Saals feiert das irgendwie. Das hatte ich hier im Gefühl, deshalb den Film kann ich nicht empfehlen.
Vielleicht ein was zu den Dialogen. Mhm. Sie schwanken bei mir sehr stark zwischen schönen, überraschenden Pointen und oh, jemand hat wieder zum 100. Mal Fuck gesagt und alle lachen.
Du meinst Fecken.
Fecken.
Ja.
Ja, das ist so, wenn das dann immer und immer wieder kommt und die Leute auch mehr und mehr lachen, dann denke ich auch immer, ach, das, da geht es doch noch was Cleveres sicherlich.
Na, weil er sich da halt in seine Mechanismen noch reinschauen lässt. Also man versteht halt irgendwann, wie diese Dialoge funktionieren und auch da wieder. Also in 80, 90 Minuten geht das, aber nicht, wenn es 2 Stunden lang ist und das immer und immer wieder kommt. Also das ist das große Problem von diesem Film. Gut.
Aber ein schöner Instagram-Account, würde ich sagen. Der Film selbst mit seinen Landschaften, seinen Tieren. Alles, was man von
das
Instagram
stimmt,
will,
ja.
Außer Essen, würde ich sagen.
Ja, das kommt sehr kurz. Es gibt zwar so Kneipenszenen, aber da wird weder viel getrunken noch gegessen, so wirklich. Das stimmt. Wir haben jetzt die erste Hälfte des Festivals im Schnelldurchlauf abgehandelt. Haben wir etwas ganz Bedeutendes vergessen? Gibt es einen Film, den du unbedingt noch erwähnen möchtest?
Ich schaue mir gerade die Eidechse an, die da drüben langläuft. Aber ich möchte, wir sind ja wirklich im Unterholz.
Im Unterholz, genau.
Ich möchte empfehlen Eismeier. Mhm. Weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nein.
Das ist ein österreichischer Film nach wahren Begebenheiten über einen Drill Sergeant. Ich würde es beschreiben als Full Metal Jacket, als Romcom, als schwule Romcom vor allem. Und der ist sowas wie die komödiantische, optimistischere Version von Große Freiheit, der ja auch letztes Jahr, glaube ich, in Venedig lief. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der ist sehr berührend und der ist unter 90 Minuten lang.
Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Ich würde empfehlen Pearl. Leider nicht unter 90 Minuten lang. Ich glaube, der geht zu 100 Minuten. Ty West hat X fortgeschrieben und reist in der Zeit zurück. Also es ist im Grunde genommen ein Prequel. Wir erfahren die Hintergrundgeschichte dieser älteren Frau, die wir berühmt-berüchtigt aus X kennen. Was da genau passiert, möchte ich gar nicht nochmal verraten. Für die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich hatte einen riesigen Spaß mit dem Film und das habe ich nicht erwartet. Also ich finde Ty West interessant, aber hat mich bislang noch nie so wirklich begeistert, weil ich auch diese Behäbigkeit, die er immer benutzt, um seine Geschichten zu erzählen, immer sehr prätentiös finde, während er halt in erster Linie so Denkmalpflege betreibt. Also er hat immer so Horrorfilmstile, die er da aufleben lässt und pflegt, aber das ja kann man auch anders machen, finde ich. Und der Film ist komplett anders. Also der ist kunterbunt, der sieht aus wie der Zauberer von Oz oder wie so alte Hollywood-Studio-Produktionen, so aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat ein enorm hohes Tempo. Also diese Behäbigkeit fehlt hier auf einmal völlig. Also ich finde, Ty West hat einen total anderen Weg nochmal eingeschlagen und erzählt so ein bisschen von einem geplatzten amerikanischen Traum. Dann gibt es wieder diese ja, Splatter-Elemente zwischendrin. Mia Goss ist großartig. Also sie bekommt da so eine lange Plansequenz, Monologpassage gegen Ende des Films, wo sie nochmal richtig aufspielen darf. Also das ist eine helle Freude gewesen. Da frage ich mich jetzt schon, inwiefern ist meine Festivalwahrnehmung auch getrübt. Also gefällt mir so ein Film besonders gut, weil es natürlich so ein Kontrastprogramm ist zu den anderen Filmen, die hier laufen. Aber dann würde ich doch auch entgegenhalten. Fürs Erste kann ich sagen, ich finde ihn gelungen. Ich finde die formale Seite großartig. Der ist enorm bildgewaltig anzusehen, obwohl er in so einem begrenzten Bauernhof-Setting stattfindet. Und wie gesagt, er hat einen tollen schwarzen Humor. Also ich hoffe, er kommt in Deutschland auch noch in diesem Jahr in die Kinos. Er ist ja jetzt in einer sehr kurzfristigen Art und Weise nach X hinterhergeschoben worden. Wie ich die deutschen Verleiher kenne, bekommen wir ihn wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so. Aber das werden wir sehen. Gut, wie gesagt, die erste Festivalhälfte haben wir überstanden. Vielen lieben Dank, Jenny, dass wir über diese Filme sprechen konnten. Eine Folge wird es noch geben am Ende des Festivals, die nehme ich mit Patrick Wilinski vom Deutschlandfunk wahrscheinlich auf. Nach aktuellem Stand nehmen wir am Freitag auf, also am vorletzten Tag des Festivals, und dann mal schauen, wann Christian sie online stellt, den ich hier vertreten durfte. Er hatte mich gefragt, ob ich 2 Folgen von Venedig übernehmen kann, und ich habe sehr gerne zugesagt. Deshalb einmal hören wir uns noch. Vielen Dank, Jenny, und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Festival, wer hier ist, und alle anderen viel Spaß im Kino mit den anderen Filmen. Tschüss.
Tschüss.